Wir sind in unserer Serie Ruhe im Sturm, wo es um Gedanken geht zu dem Thema mentale Gesundheit, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und wir sind heute in dem letzten Teil unserer Predigtserie. Und was mir wichtig ist, oft ist es so, wenn man sagt, ja, jetzt kommt der Pastor und zählt ein bisschen was, du hast ja gar keine Ahnung davon. Und da möchte ich euch sagen, doch, ich habe sehr viel Ahnung leider davon, worauf ich nicht stolz bin, sondern eigentlich habe ich gedacht, ich habe mein Leben im Griff. Ich mache regelmäßig Sport, ich liebe meine Frau und achte auf meine Gesundheit, auf meine Ernährung. Aber irgendwie, Jahr für Jahr, kam immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr. Und vielleicht können das einige nachvollziehen. Dann kam die Pandemie und dann war auch irgendwie alles anders. Wir mussten Kirche neu erfinden. Wie funktioniert Kirche in Pandemie? Und dann, der wollte das, der wollte jenes. Und dann kam noch mal ein bisschen mehr und noch mal ein bisschen mehr, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, ey, irgendwie kriege ich es gar nicht mehr hin. Und dann kam noch ein bisschen mehr. Und dann war es wie so ein Bäm voll gegen die Wand gefahren. Es war einfach alles zu viel. Und deswegen, für die von euch, die sich genau an diesem Ort fühlen, dass der Druck so stark ist, dass ihr das Gefühl habt, eigentlich geht gar nichts mehr. Wenn du dich so fühlst, dass du innerlich zerbrichst, dass du innerlich gegen eine Wand gefahren bist, du möchtest vielleicht einfach weitermachen, aber dein Körper reagiert gar nicht mehr drauf. Ich möchte, dass du weißt, dass du nicht alleine in diesem Kampf stehst. Nach einer Umfrage von der BKK aus dem Jahr 2023 befürchten 61% der Angestellten an Überlastung zu erkranken. Jeder Fünfte, also 20%, stuft dabei die Gefahr für ein eigenes Burnout als hoch ein. Jeder Fünfte nur von seiner Arbeit allein. Das war eine Umfrage bezüglich Arbeit, aber wir haben ja noch viel mehr in unserem Leben als nur unsere Arbeit. Das ist für einige vielleicht der leichte Teil unseres Lebens, ein bisschen arbeiten zu gehen, aber dann gibt es noch den Rest. Dann gibt es noch irgendwie den Druck, den man zu Hause hat, die vielen Termine, die man wahrnehmen muss. Und so stehen einige am Rand eines Burnouts. Und deswegen möchte ich heute über Burnout sprechen und aufzeigen, dass Burnout nicht nur das Resultat ist von zu vielen Überstunden. Es kann das sein, aber es ist manchmal noch viel, viel mehr. Experten sagen, das ist eine Kombination von mentaler, emotionaler und physischer Erschöpfung von verschiedenen Quellen und komplizierten Lebenssituationen ist. Therapeuten beschreiben es wie folgt, dass Burnout im Allgemeinen ein Spiegelbild vor unserer Unfähigkeit ist, alle konkurrierenden Anforderungen, mit denen wir kämpfen, in Einklang zu bringen. Das heißt, du bist so wie am Jonglieren mit 5 verschiedenen Tellern und versuchst es irgendwie hochzuhalten. Ich versuche, ein guter Arbeitnehmer zu sein, ich versuche, ein guter Vater zu sein, ich versuche, ein guter Ehemann zu sein, ich versuche, ein guter Freund zu sein. Aber auf lange Zeit kriegst du es nicht hin und irgendetwas wird zerbrechen. Und was sind denn diese Anforderungen, die da sind, ich glaube, es gibt auf der einen Seite diesen gesellschaftlichen Druck, der da ist, für alle da zu sein, allen irgendwie gerecht zu werden, Arbeit, Familie, Freunde, die Erwartung zu erfüllen und Ja zu sagen, verfügbar zu sein und zu geben und positiv zu sein, das Image aufrechtzuerhalten, auf allen Social-Media-Kanälen zu zeigen, wie gut doch mein Leben ist, auch wenn ich das Gefühl habe, dass mein Leben auseinanderbricht. Und dann ist der finanzielle Druck da. Wir haben Rechnung zu bezahlen und dann kommen die Kinder noch dazu und eine Klassenfahrt muss bezahlt werden, die wachsen, das heißt, man muss ständig neue Klamotten kaufen, dann müssen sie ja irgendein cooles Hobby noch haben, am besten irgendwie Tennis spielen, weil alle bei uns in der Straße sind im Tennisclub, also muss ich da noch die Beiträge zahlen und all diese Anforderungen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie immer Richtung Dispo unterwegs bin. Die ganzen Aktivitäten für die Kinder, weil ich möchte ja ein guter Vater sein, also müssen wir in den Freizeitpark gehen, weil auf Insta habe ich gesehen, die sind auch im Freizeitpark gewesen und dann gehen wir noch ins Kino, weil die ganzen Freunde wollen ins Kino gehen und ohne Popcorn geht Kino gar nicht, dann bezahle ich das noch dazu und dann müssen wir noch essen gehen als Familie, weil letztens haben die einen Post gemacht in der Pizzeria und da müssen wir auch unbedingt hingehen, damit wir auch einen Post machen können. Und so baut sich der Druck auf, aber nicht nur vielleicht für Leute, die Kinder haben, vielleicht auch, dass du deine Eltern hast, die älter geworden sind und jetzt wird es auch kompliziert. Okay, sie müssen irgendwie ins Pflegeheim und wie kriegen wir das irgendwie bezahlt und das Haus muss verkauft werden und die Wohnung muss ausgeräumt werden und irgendwie finanziell kann es sehr kompliziert werden. Und dann gibt es die gesundheitlichen Herausforderungen, dann gibt es noch stressige Arbeitssituationen und dann ist da noch der ganze Wahnsinn, die Spaltung, der Hass in der Welt und dann ist da noch die geistliche Schuld. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin kein guter Christ. Ich werde den Erwartungen Gottes nicht gerecht. Ich werde meinen eigenen Erwartungen gar nicht gerecht. Und manchmal fühlt es sich so an, als wäre es einfach alles zu viel. Und interessant ist, dass es manchmal ja cool ist, irgendwie verletzt zu sein. Ich weiß noch, irgendwie kam ein Kollege in die Schule und der den Arm gebrochen gehabt. Und es war so, wow, ich habe den Arm gebrochen. Und yeah, richtig cool, darf ich drauf unterschreiben? Das ist der Hammer. Aber wenn jemand sagt, ja, irgendwie habe ich gerade mentale Herausforderung. Hey, wieso hast du mentale Herausforderung? Vor allen Dingen, du bist doch Christ. Das darf dir ja gar nicht passieren. Weißt du nicht, dass Gott dich lieb hat? Und du wirst so ein bisschen als labil abgestempelt, zu schwach für deine Position auf der Arbeit, ja, zu schwach für keine Ahnung was. Ja, das kriegt er einfach nicht hin, der ist ein bisschen emotional labil gebaut, wenn man sich irgendwie outet, dass man da Herausforderungen hat. Wenn du mit dem Gefühl der Überforderung zu kämpfen hast, dann möchte ich, dass du weißt, du bist nicht alleine. Und ich möchte euch aus der Bibel eine Geschichte zeigen und euch helfen, vielleicht einen Weg, wie das daraus gehen kann. Deswegen habe ich die Predigt heute genannt, Burnout besiegen. Burnout besiegen. Bevor wir da reingehen, möchte ich kurz beten, weil meine Hoffnung ist, nicht nur einfach ein paar Infos euch zu geben, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, sondern mein Wunsch ist, dass jeder einzelne von euch ein Wort der Ermutigung heute mit nach Hause nimmt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, denn du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und deswegen danke ich dir, dass du mit deinem guten Heiligen Geist ein Werk in unserem Herzen tust, was nur du tun kannst. Gott, da wo wir unter Druck stehen, da wo wir leiden, da wo wir uns kraftlos fühlen, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Heiler bist, dass du neue Kraft in unserem Leben freisetzt. Und so bete ich, dass jeder Einzelne offene Ohren, offene Augen hat, dass wir das sehen und hören, was du uns mit auf den Weg geben möchtest. Amen. Ich bin sicher, dass heute einige hier sind, die würden sagen, ich bin gestresst. Ich mache keine Umfrage, aber ich glaube, einige sind hier, immer wenn man sich unterhält, ich höre eine der häufigsten Antworten, wenn ich sage, hey, wie geht's dir? Dann ist oft, dass Leute sagen, hey, ist gerade echt viel los. Ja, ein bisschen stressig gerade. Ihr müsst euch mal drauf achten in Gesprächen mit Leuten. Was ist, wenn du sagst, hey, wie geht's dir? Wie reagieren die Leute? Und einige, wenn sie offen wären, würden sogar sagen, ich bin nicht einfach nur gestresst, sondern ich fühle mich ausgebrannt. Und ich möchte kurz einen Unterschied zwischen Stress und Burnout aufzeigen. Was ist der Unterschied zwischen Stress und Burnout? Stress ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer, oft im Zusammenhang mit vorübergehenden Projekten oder Ereignissen. Wenn du dich gestresst fühlst, hast du möglicherweise einen Vortrag, eine Präsentation auf der Arbeit, was dich nervös macht, oder es steht eine große Prüfung an. Ja, Unterrichtsbesuch und ich muss noch alles vorbereiten. Oder du versuchst ein Problem zu lösen oder du hast einen neuen Job bekommen oder du ziehst gerade rum. Es gibt also vorübergehende Ereignisse, Probleme oder Herausforderungen, die dich stressen. Burnout hingegen ist chronischer Stress, der sich so anfühlt, als ob kein Ende in Sicht ist. Das ist, wenn du das Gefühl hast, dass es keine Erleichterung gibt, es gibt keinen Ausweg. Das ist der Punkt, an dem du vielleicht sagst, es ist mir alles egal, weil ich innerlich gar keine Substanz, gar keine Kapazität dafür habe. Ich fühle mich leer, ich fühle mich innerlich tot, ich fühle innerlich Hoffnungslosigkeit. Und wenn du dich an einem von diesen beiden Punkten findest, so gestresst oder vielleicht kurz vor einem Burnout, ich möchte euch einen Mann in der Bibel zeigen, der genauso was Ähnliches erlebt hatte. Und zwar aus dem Alten Testament. Wir sehen einen Propheten, einen Mann Gottes, Elia, der genau das Gleiche erlebt hatte. Er hatte die gleichen Gefühle, die du vielleicht gerade empfindest. Und dieser Prophet, er liebte Gott. Er war eigentlich ein geistliches Kraftpaket Gottes. Er hatte gekämpft mit sehr realen Ängsten und Depressionen, Erschöpfungen und Burnout. Also wenn du denkst, wenn du im Leben zu kämpfen hast, macht dich das nicht zu einem schlechten Christen, sondern es macht dich einfach nur menschlich. Elias, dieser Typ, war Gott so nah. Er war ein Glaubensheld. Und euch einfach nur einen Einblick in seine Vita zu geben, seine geistliche Vita. Er stellte sich einem König entgegen, dem bösen König Ahab, und sagt zum König, ey, du tust Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Da musst du mal den Mut zu haben. Und stell dir vor, ich würde zu dem Bundeskanzler sagen, hey, Kollege Scholz, das, was du machst, ist voll nicht in Ordnung. Gott ist nicht happy darüber. Da musste schon echt Mut haben. Ja, aber das hat er getan und ihm eine klare Ansage gegeben und sagte zum König, du hast dich schuldig gegenüber Gott gemacht. Als Konsequenz wird es 3 Jahre nicht regnen in diesem Land. Daraufhin beschloss der König, all seine Special Forces zusammenzumachen und hat sie zusammengerufen und hat gesagt, mach diesen Propheten kalt. Wer so mit mir spricht, der hat kein Recht zu leben. Und so lebt er 3 Jahre in Todesangst, weil alle Soldaten auf ihn angesetzt waren, ihn zu killen. Aber Gott versorgte ihn und bewahrte ihn. Und so erlebte er immer wieder Gottes Schutz. Also er war 3 Jahre auf der Flucht, Gott war mit ihm, Gott tröstete ihn, Gott stärkte ihn. Elia hat sogar in der Zeit einen toten Sohn von einer Witwe wieder auferweckt. Das heißt, er hat Wunder Gottes erlebt. Dann trat er gegen 850 falsche Propheten an, rief Feuer vom Himmel, dass sein Altar verbrannte, um die Güte und Macht und Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Alles aus einem starken Glauben in und an Gott. Und dann eines Tages tritt die Frau des Königs Ahabs auf, mit dem Namen Isebel, und sagte zu ihrem Mann, dem König Ahab, Schatz, wenn du das nicht schaffst, dann nehme ich mich dieser Sache mit diesem komischen Propheten an. Und sie lässt Elia folgende Nachricht übermitteln. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich dir. Eine Frau, die dieses Statement bringt. Und ich möchte, dass du einen Moment über Elia nachdenkst. Dieser Typ hatte nonstop den Schutz Gottes erlebt. Die allgegenwärtige Versorgung Gottes. Die schön und herrliche Gegenwart Gottes. Die allmächtige Kraft Gottes. Er traute sich, gegen 850 falsche Propheten anzutreten. Und dann macht diese eine genervte Ehefrau eine Androhung und er bricht komplett zusammen. Und ich kann es verstehen, weil es ist erstaunlich, wie viel wir tragen können. Aber manchmal ist es irgendwie diese Spitze vom Eisberg, die das Fass zum Überlaufen bringt. Jemand kritisiert dich, deine Kinder machen dir Sorgen, du hast Stress am Arbeitsplatz und damit zu kämpfen, du fühlst dich finanziell unter Druck, du bekommst einen schlechten Arztbericht bezüglich deiner Gesundheit und du packst es und trägst es und bleibst stark und gehst dadurch, bis es diese eine Sache gibt, die das Ganze zum Überlaufen bringt. Alles, was Isebel tat, war eine Androhung. Wir lesen nirgendwo, dass sie wirklich das in Aktion umsetzte. Ahab hat seine Special Forces gesammelt und Isebel hat einfach nur diese Androhung ausgesprochen. Und wir sehen dann die Reaktion von Elia, und zwar das, was in seinem Leben Macht gewonnen hatte, ist, dass die Angst die Kontrolle in seinem Leben übernommen hat. Und wir gehen mal rein in 1. Könige 19, Vers 3. 1. Könige 19, Vers 3, das ist so unsere Passage, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Und dann an dem Punkt sagt er einen Satz, den vielleicht du schon mal gebetet hast, den ich vielleicht schon mal gebetet hat. Und zwar sagt er, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich kann nicht mehr. Ich pack's einfach nicht mehr. Und er geht weiter, lass mich sterben. Irgendwann wird's mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauß aus und schlief ein. Stress und Burnout. Und es ist interessant, wie unser Körper auf Stress und Burnout reagiert. Nach Studien von Experten werden Stress und Burnout häufig sichtbar auf 3 Arten. Und ich möchte die kurz aufzeigen. Die eine Art und Weise sind körperliche Auswirkungen. Das erste, was du möglicherweise feststellst, ist eine physische Reaktion in deinem Körper wegen des Stresses, wegen der Last, wegen dem, was du trägst. Du wirst sehr schnell müde. Möglicherweise hast du nur wenig Energie und du findest es schwierig, von normalen Aufgaben des Alltags dich zu erholen. Diejenigen, die mit Burnout zu kämpfen haben, es fällt euch schwer, nachts zu schlafen. Und das verschlimmert natürlich die gesundheitlichen Probleme. So kommen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und buchstäblich der Körper reagiert auf den Stress. Dann aufgrund von Muskelverspannung oder anderen Problemen beginnen sich auch ungesunde Lebensweisen zu etablieren. Vielleicht änderst du deine Essgewohnheiten, du fängst mehr an, ungesunde Lebensmittel umzusteigen, gönnst dir regelmäßig nachts noch eine Tafel Schokolade oder ein Eis, weil du kannst ja sowieso nicht schlafen. Oder du suchst Zuflucht in Alkohol, um deinen Schmerz zu betäuben oder verschreibungspflichtige Medikamente und Schmerzmittel oder andere Drogen, um irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Also es gibt physische Auswirkungen, die sich selbst verkomplizieren. Und dann gibt es mentale Auswirkungen. Wenn wir anhaltend Stress haben, passieren zwei Dinge in unserem Gehirn. Und das ist sehr interessant. Das Erste, was passiert ist, dass sich unsere Amygdala vergrößert. Okay, alle Kids, das könnt ihr im Biounterricht bringen. Amygdala. Schwieriges Wort, aber wenn das raushaust im Biounterricht, ist echt der Hammer. Ich werde gleich erklären, was es ist. Und das Zweite ist, dass der präfrontale Kortex dazu neigt, schwächer zu werden. Und vielleicht sagst du, oh, was sind das denn für Begriffe? Möchte ich kurz erklären. Was ist die Amygdala? Es ist der kleine mandelförmige Teil unseres Gehirns, den Gott uns gegeben hat oder der uns jedes Mal alarmiert, wenn wir Ärger oder Stress erleben. Es ist der Kampf- oder Fluchtteil unseres Gehirns mit Sitz im limbischen Gehirn, was für unsere Gefühle zuständig ist. Wenn wir ständig gestresst sind, sind wir anfälliger für Ängste und fühlen uns mehr verzweifelt, weil es größer wird, der Bereich. Das heißt, unsere Gefühle nehmen Überhand, dass ich nicht mehr rational damit umgehen kann. Aber es schwächt auch den präfrontalen Kortex in unserem Gehirn. Das ist der Teil des Gehirns, der dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, der rationale Teil des Gehirns, da geht es runter. Das heißt, das wird geringer. Das heißt, über Emotionen übernehmen und deine Entscheidungsfähigkeit geht zurück. Aber das sind nur die beiden Sachen. Wenn es um mentale Auswirkungen gibt, dann gibt es emotionale Auswirkungen. Während du gegen Stress, Ängste und Burnout kämpfst, vielleicht fühlst du dich einfach nicht mehr motiviert. Viele Menschen, die sich in diesem Zustand befinden, haben einen völligen Verlust des Selbstvertrauens und ein chronisches Gefühl von Selbstzweifel. Du hast das Gefühl, ich bin Versager. Ich habe nicht das Zeug, ich bin nicht gut genug und man beginnt sich selber zu isolieren. Man fühlt sich alleine, ganz allgemein, man fühlt sich ständig schlecht. Irgendwie geht nichts mehr, ich mag meinen Job nicht mehr, ich mag meine Ehe nicht mehr, ich mag meine Kinder nicht mehr, ich mag mein Leben nicht mehr. Und dann verfällt man in Zynismus und das kann dazu führen, dass man verbittert wird. Oft passiert es, wenn man ein gläubiger Mensch ist, dass man sich von Gott getrennt fühlt. Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dir irgendwas ändern und wir schieben Gott die Schuld in die Schuhe. Gott, warum hast du das überhaupt zugelassen? Ich pack das alles nicht mehr. Das sind einige Symptome, die ich in meinem Leben erfahren habe, obwohl rein äußerlich ich immer noch gut performt habe. Ich bringe noch irgendwie meine Leistung. Ich habe meinen Job weiterhin gemacht, war präsent in der Familie, aber mental und emotional habe ich abgebaut. Ich habe vor 3 Wochen schon ein bisschen davon erzählt, aber ich möchte so ein bisschen jetzt die Kurve bekommen. Wie kommen wir an so einen Punkt? Weil das ist eine Reise, es ist nicht so von heute auf morgen, ich bin an einem Punkt, sondern wir sehen bei Elia, dass er sich auf eine Reise gemacht hat, an diesem Punkt von Burnout zu kommen. Den ersten Fehler, den Elia gemacht hat und der erste Fehler, den wir oft machen, ist, dass er arbeitete bis zur Erschöpfung. Er arbeitete bis zur Erschöpfung. Wir lesen 1. Könige 19, Vers 3. Da packte Elia die Angst. Das heißt, die Gefühle übernahmen und er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden von Judas. Und wenn du das liest, denkst du so, ach ja, der ist irgendwie weggelaufen. Aber wenn du dir die Karte anschaust von Israel, Jezreel, wo er war, war ganz oben im Norden und Beersheba war ganz unten im Süden. Das ist ungefähr 160 bis 180 Kilometer ist er weggelaufen, weil er Angst hatte. Und das war nicht ein Spaziergang, es heißt, er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wer schon von euch einen Marathon gelaufen ist, aber normalerweise, wenn du nicht trainiert hast, nach einem Marathon bist du durch. Da geht gar nichts mehr. Mein Vater hat früher so Ultramarathons gemacht, das heißt 100 Kilometer ist er gelaufen und danach ist dein Körper fix und fertig. Aber der ist nicht 100 Kilometer gelaufen, der ist 160 Kilometer gelaufen. Der hat sich völlig verausgabt bis ans Ende. Und genauso können auch wir sein. dass wir uns völlig verausgaben. Einige Studenten, die so unter Druck sind, ja, da muss ich noch hingehen und ich brauche noch einen Nebenjob, um das Ganze zu finanzieren, aber ich möchte auch ein guter Freund sein, also muss ich noch zu der Geburtstagsfeier. Meine Familie wohnt da, deswegen muss ich da noch hinfahren, pünktlich zurück sein und ja, jetzt bin ich ja hier, aber eigentlich muss ich lernen und wir sind so in einer Spirale. Oder du bist Pastor und möchtest die Welt retten und spielst Jesus und versuchst, allen gerecht zu werden. Hier, see my hand, ja? Und kann genauso passieren, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, weil in einem Job wie ich gibt es eigentlich keine Pause, weil es gibt immer Probleme und es gibt immer Dinge, die wir tun können. Und das war meine Herausforderung. Oder wenn du im Homeoffice bist, ja, wann machst du Feierabend? Weil du bist ja gefühlt immer zu erreichen. Und so können wir uns einfach kaputt arbeiten bis zur völligen Erschöpfung. Den zweiten Fehler, den Elia macht und den wir auch machen können, ist, wir versuchen, alles selber zu machen und isolieren uns dadurch. Wir versuchen, alles selber zu machen. Wir versuchen, stark zu sein, trauen uns nicht, um Hilfe zu bitten. Das würde ja Schwäche zeigen, aber ich bin ja ein Mann, ich bin ja ein Pastor, ich bin ja ein geistlicher Leiter. Ich habe eine Verbindung zu Gott. Da kann ich ja nicht um Hilfe bitten. Wir lesen 1. Könige 19, als er dann in Beersheba ankam, Elia, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein warnte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Er ließ seinen treuesten Freund und Helfer zurück. Der Typ ist mit ihm gerannt. 4 Marathons. Der hat seine Loyalität bewiesen. Und trotzdem sagt Elia, hey, ich will jetzt alleine sein. Lass mich in Ruhe. Und er isoliert sich von jeder Freundschaft. Und an diesem Punkt sind auch einige Christen heutzutage, dass wir uns isoliert haben, weil wir haben keine Zeit mehr. Hey, Kleingruppe ist zu viel, ich habe so viel da zu tun und ich muss hier alleine durchkämpfen. Aber ich möchte euch ermutigen, das christliche Leben ist nicht dazu da, alleine sich durchzukämpfen. Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft. Und auch wenn der Stress da ist, wo du das Gefühl hast, ey, ist echt viel, versäume nicht, mit anderen Leuten zusammenzukommen und auszutauschen, herzuteilen, zu sagen, hey, bitte betet für mich. Ich bin echt herausgefordert, es ist wirklich so viel. Und ich glaube, dass es mehr bringt, in die Kleingruppe zu gehen und miteinander zu beten und das zu teilen, was im Leben passiert, als die Kleingruppe zu skippen, weil ich muss ja lernen, ich muss ja halt durchboxen. Sondern ich glaube, das wird euch an den Punkt bringen, dass ihr euch isoliert und euch einsam fühlt, zurückgezogen fühlt und vielleicht auch einfach dann die Kraft verloren geht. Oder vielleicht denkst du, ja, pff, das kann ich ja niemandem erzählen. Ey, wenn die das von mir wüssten und der Teufel versucht, euch so Gedanken reinzuflüstern, wenn du es jemandem erzählst, die wollen nie mehr was mit dir zu tun haben. Und deswegen ziehst du dich zurück. Und das Dritte, was wir hier sehen, auf der einen Seite, wir arbeiten uns kaputt bis zur völligen Erschöpfung. Wir versuchen es alleine hinzubekommen, weil ich schaffe das ja schon, ich bin ja Pastor. Und das Dritte ist, wir verweilen beim Negativen. Wir verweilen beim Negativen. Es gibt einiges Gutes, aber wir bleiben beim Negativen stehen, so wie Elia. Er sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und dann lesen wir, zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann bin ich sowieso tot wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Was macht er hier? Er schaut um sich herum und denkt so, wir alle müssen sterben. Also, warum nicht auch jetzt? Und so sind wir manchmal auch. Wir schauen uns rum und denken, alle anderen haben so ein besseres Leben. Ich krieg's sowieso nicht hin. Ich habe so lange versucht, werde ich sowieso nicht schaffen. Ich werde nie heiraten. Die kriegen alle Babys. Wir haben schon so lange versucht. Ich werde es nie schaffen. Und wir schauen uns um uns herum und sind einfach an dem Punkt, dass wir sagen, hey, alles ist schlecht. Ihr müsstet mal in mein Gehirn schauen nach einem Sonntag, was bei mir alles abgeht, was nicht funktioniert hat. Da rattert es und rattert es und rattert es. Letzte Woche war der Hammer. Wir hatten so eine schöne Gegenwart Gottes. Michael hat wunderbar gepredigt und ich gehe nach Hause und meine Frau fragt mich, hey, wie war's? Und ich konnte ihr 10 Punkte nennen, die nicht gut waren. Und sie sagte, oh, ich dachte, du wärst ermutigt gewesen. Und ich habe mich selber erwischt, wo ich gedacht habe, ja, warum bin ich nicht ermutigt? Weil ich beim Negativen stehen geblieben bin und all das Gute vergessen habe. Das sage ich oft in der Eheberatung. Wenn Leute kommen und sagen, hey, der nervt mich nur, voll anstrengend und ich kann ihn nicht mehr sehen, dann frage ich immer, warum habt ihr euch füreinander entschieden? Und sich an das wieder zu erinnern, was wir gemeinsam haben und was uns verbindet. Und was ich euch zeigen möchte, und ich glaube, was sehr kraftvoll ist, ist das an dem dunkelsten Moment von Elia, wo er sagte, hey, ich will eigentlich nur noch sterben. An dem Punkt, wo er total verzweifelt war, dass wir etwas lesen, was auch für uns Hoffnung bringen kann. Und zwar von Gott initiiert, ist Gott kommt zu Elia. Er versucht vor Gott wegzurennen, um einsam zu sein, aber Gott ist da. Und wir lesen in 1. Könige 19, Vers 5. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Manchmal ist das genau das, was wir brauchen. Eine Berührung mit der Gegenwart Gottes. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Und bevor wir weiterschauen, achte mal darauf, was der Engel nicht gesagt hat. Der Engel hat nicht gesagt, ey, du Loser, warum versteckst du dich hier hinterm Busch? Du hast Angst vor einer Frau? Was bist du denn für ein Weicher? Das ist doch kein Problem. Der Engel sagt auch nicht, das ist ein Gebetsproblem. Hättest du mehr gebetet, dann wärst du nicht in diese Situation gekommen. Oder du hast ein Sündenproblem. Du bist einfach ein schlechter Mensch. Hättest du ein besseres Leben geführt, wärst du nicht an diesen Punkt gekommen. Nein, das sagt der Engel nicht. Der Engel ist sehr praktisch. Der Engel sagt Folgendes. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Steh auf und iss etwas. Iss ein Schokocroissant. Und Elia schaute sich um, Vers 6. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war. Das heißt, es war noch warm. Kennt ihr das, wenn ihr zum Bäcker geht und die Brötchen sind noch warm? Das ist der Hammer. Und ein Krug Wasser. Er aß und trank. Und das war, was tat er dann? Und legte sich wieder schlafen. Der Engel sagte wieder, steh auf und iss. Sorge physisch, körperlich für dich. Und nachdem Elia das getan hat, legt er sich wieder hin und schlief. Das zeigt mir, dass es manchmal super geistlich sein kann, sich auszuruhen. Mach mal ein Mittagsschläfchen. Mach eine Pause. Iss ein Croissant, iss ein Muffin oder für die Sportler iss ein Proteinriegel, ein glutenfreien, zuckerfreien Proteinriegel. Oder für die anderen, wenn du einen anderen Vibe hast, ein Green Tea Matcha oder wie das heißt und ein Avocado Toast. Egal was dein Vibe ist, aber iss was und dann mach ein Nickerchen. Aber der Teufel wird versuchen, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Das kannst du dir nicht erlauben, dafür hast du nicht die Zeit, du bist zu wichtig, du musst da sein. Und er versucht dir Schuldgefühle aufzuzwingen und dich runterzuziehen. Dass jetzt alle von dir enttäuscht sind, wenn du nicht da bist. Und ich möchte dir sagen, lass es nicht zu, dass dein Verstand deinen Körper tyrannisiert. Ich sag's nochmal, lass es nicht zu, dass dein Verstand deinen Körper tyrannisiert. Weil deine Gedanken werden abgehen. Ich muss aber jetzt. Aber lass nicht zu, dass dein Verstand deinen Körper tyrannisiert. Lass es nicht zu, dass falsche Schuldgefühle dich dazu bringen, dass du ignorierst, was Gott uns geboten hat. In einem der 10 Gebote, er sagte, hey, hier sind meine Top 10, die ungemein wichtig sind. Eins der Top 10 war, mach mal eine Pause. Es zeigt, Gott war es wichtig. Deswegen sagt er auch, sei still und erkenne, dass Gott Gott ist. Und ich möchte dir als Pastor zusprechen, vielleicht ist genau das, was du aus diesem Gottesdienst mit rausnehmen sollst. Mach mal eine Pause. Du brauchst Ruhe. Und einige von euch brauchen mehr als nur eine Ruhe. Du brauchst eine Pause auf eine andere Art und Weise. Und ich möchte das kurz erklären. Ich dachte, wenn ich frei mache, dann reicht das schon. Aber oft war es, dass wenn ich frei gemacht habe, dass ich mich einfach nur schlecht gefühlt habe. Und nach der Pause ging es mir nicht besser. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich was anderes brauche. Und mein Therapeut hat mich Folgendes gefragt. Er sagte, Stefan, was brauchst du? Und ich habe gedacht, ja, ich brauche einfach mal Pause. Ich brauche Schlaf. Ich brauche ein gutes Steak. Zeit mit meiner Frau. Aber dann war die Frage, was brauchst du eigentlich wirklich? Denn wenn du einfach Stress hast, hilft dir eine Pause. Wenn du ein Burnout hast, wenn du erschöpft bist, reicht eine Pause und reicht Schlaf nicht aus. Sondern wenn du erschöpft bist, musst du neu gefüllt werden mit etwas. Und das war für mich ein Game Changer, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, was ist das, was ich eigentlich brauche. Wovon möchte ich mich voll machen? Und deswegen war es so interessant. Und zwar hat mein Therapeut mir gesagt, Stefan, du brauchst nicht einfach Pause, mach etwas. Und ich denke so, ey, aber ich habe schon so viel, jetzt muss ich noch was machen. Was ist denn das für ein bescheuerter Ratschlag? Dafür zahle ich Geld. Ich habe schon so viel, ich habe gar keine Zeit, was anderes zu machen. Bis ich dann überlegt habe, ja, aber das, was ich brauche, ist, dass mein Kopf auf andere Gedanken kommt. Und deswegen gehe ich zweimal die Woche trainieren. Nicht, weil ich irgendwelche Ziele habe, Sixpack zu bekommen, sondern wenn ich meine AirPods drin habe und irgendein Gangster-Rapper oder POD anmache, irgendeiner, der mich anschreit und ich im Fitnessstudio bin und eine Hantel über mir habe mit ziemlich schweren Gewichten und ich Angst habe, dass sie auf mich draufknallt, wisst ihr was? Ich denke nicht an euch. Das ist der Hammer. Und ich kann auch nicht darüber nachdenken, okay, worüber predige ich nächste Woche? Was für gute Gedanken kann ich bringen? Sondern ich denke so, oh, bitte lass sie nicht auf meinen Kopf knallen. Und das hilft mir, auf andere Gedanken zu kommen und erfüllt zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es lernen. Auf der einen Seite, ja, manchmal hilft einfach eine Pause, aber manchmal brauchen wir mehr als nur eine Pause, sondern irgendetwas, was uns füllt, vielleicht ein Sport, eine Aktivität, was dir hilft, den Kopf abzuschalten, um neu gefüllt zu werden mit Energie und Freude. Oder wenn ich mit meiner Frau in einem schönen Café sitze, am besten auf Mallorca mit frischen Mandelkuchen. Hammer! Das tut der Seele gut, man wird erfüllt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Experten sagen, wenn du mit deinem Verstand arbeitest, dann ist es wichtig, sich zu füllen, dass man den Verstand abschalten kann und mehr körperlich zu arbeiten. Das heißt, das, was dich füllt, ist nicht nur ein Buch zu lesen, sondern was dir hilft, ist, hey, lass mich irgendwas draußen im Garten machen, lass mich aktiv sein, lass mich Sport machen. Wenn du körperlich arbeitest auf deiner Arbeit, das, was du vielleicht brauchst, ist, dass du dich hinsetzt oder nach Holland fährst an den Strand und ein Buch liest, weil dann kannst du dich neu füllen lassen. Also was ist das, was du brauchst? Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Was ist das, was du brauchst? Vielleicht brauchst du einen anderen Rhythmus, vielleicht eine andere Lebensgeschwindigkeit, vielleicht eine Pause, vielleicht dich neu auffüllen lassen, vielleicht Gemeinschaft mit anderen Menschen. Was brauchst du? Was brauchst du? Wir lesen 1. Könige 19, Vers 11 und 12. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Dann kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Gott war nicht im Wind, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer. Wo war Gott? Er war nicht in den Außergewöhnlichen. Er war in dem Gewöhnlichen. Er war in diesem leisen Hauch. Wenn du still bist und zur Ruhe kommst, wird Gott in den gewöhnlichen Momenten deines Lebens zu dir sprechen. Wenn du die Windeln wechselst, wenn du die Küche aufräumst, wenn du versuchst, liebevoll mit der Person auf der Arbeit umzugehen, die wirklich herausfordernd ist. Wenn du deine Rechnung bezahlst, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder zu deinem nächsten Termin und über die Gnade Gottes nachdenkst, er spricht zu dir. Wenn du von Stress und Ängsten überwältigt bist, wenn du am Rand vom Burnout stehst, warum ist Gottes Stimme so leise? Warum flüstert er? Er flüstert, weil er immer bei dir ist, in deiner Nähe. Elia, bei der Dunkelheit der Höhle, und das Flüstern Gottes lockte ihn heraus. Und ich glaube, das ist das, was Gott tun möchte. Gott flüstert dir zu und möchte dich neu aus der Höhle der Dunkelheit hinausführen, sein Licht. Wenn ein Herz zerbrochen ist, dann sagt er dir, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn du überfordert bist, sagt er dir, ich rette die, die den Mut verloren haben. Psalm 34. Wenn du dich verletzt fühlst, sagt er dir, du bist nicht hilflos, denn ich bin ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Wenn du dich entmutigt fühlst, sagt er dir, du bist nicht ohne Hoffnung. Ich bin der Gott der Hoffnung und ich fülle dich neu mit Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du dich schwach fühlst, sagt er dir, ich bin die Kraft deines Lebens. Wenn du dich alleine fühlst, sagt er dir, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Jesus, der Sohn Gottes, hat uns eine Einladung ausgesprochen im Neuen Testament. An alle, die an dem Punkt sind wie Elia, ich kann einfach nicht mehr. Und ich möchte es vorlesen aus Matthäus 11, Vers 28, aus der Message-Übersetzung. Da heißt es, bist du müde, abgenutzt, ausgebrannt von Religion? Man könnte auch sagen, bist du deprimiert, niedergeschlagen von Angst und versunken in Negativität? Wurdest du verletzt, betrogen, misshandelt? Hast du ein herzzerreißendes Trauma erlebt? Jesus sagt zu dir Folgendes, er sagt, komm zu mir, geh mit mir. Und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeig dir, wie du eine echte Pause machen kannst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Schau, wie ich es tue. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade Gottes. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes aufbürden. Bleibe in Gesellschaft mit mir und du wirst lernen, frei und unbeschwert zu leben. Was brauchst du? Vielleicht brauchst du einen neuen Lebensrhythmus. Vielleicht brauchst du eine Pause. Vielleicht solltest du nach Hause fahren und einfach mal ein Mittagsschläfchen machen. Aber ich bin überzeugt, dass wir alle eine Sache brauchen. Wir brauchen eine neue Begegnung mit Gott. Denn bei all dem, womit wir unser Leben füllen können, ist, glaube ich, das Wichtigste, das unser Leben erfüllt. Alles, was Gott für uns hat. Seine Liebe, seinen Frieden, seine Hoffnung. Und mein Gebet für diesen Gottesdienst war, dass ich euch einlade, dass wir unsere Herzen öffnen, unser Leben öffnen, dass Gott uns begegnen kann. Weil ich glaube, der Weg aus Burnout ist nicht einfach, ich habe eine coole Predigt gehört und jetzt mache ich irgendwie sowas. Sondern meine Hoffnung von ganzem Herzen ist, dass Gott dich neu berührt. Und dass er durch den Heiligen Geist etwas tut, was nur er tun kann, uns neue Hoffnung zu schenken, die Liebe zu schenken, die wir brauchen. Und ich möchte euch einladen, wir haben noch zwei Songs geplant und diese Songs sollen dich einladen, dein Leben zu öffnen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Mehr als eine Pause, mehr als keine Ahnung was, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ruf mich raus aus meiner Dunkelheit. Ich möchte in deinem Licht leben. Aber es braucht die Antwort von dir, weil Gott ein Gentleman ist. Die Bibel sagt, er steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Und wir müssen Ja dazu sagen. Und ich lade euch an, in dieser Zeit euer Herz zu öffnen und zu sagen, ja Gott, füll mich neu. Ich bin ausgebrannt, ich bin erschöpft, ich bin neu, muss neu erfüllt werden. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich werde beten und dann wir uns die Band in zwei Lieder mit reinnehmen und ich lade dich ein. Wenn es dir hilft, knie dich hin, heb deine Hände, schließ deine Augen, was auch immer dir hilft. Aber streck dich aus nach einer Berührung von Gott. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deinem guten Heiligen Geist. Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier ist. Und Jesus, wir wollen nicht einfach nur Wahrheit hören, sondern wir wollen Wahrheit erleben. Dass du Liebe bist, dass du der Gott der Hoffnung bist, dass du ein Gott der zweiten Chancen bist, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass du all unseren Mangel ausfüllst nach deinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der hier im Raum ist, der online gerade zuschaut. Und ich danke dir, dass du uns herausrufst aus unserer Dunkelheit in dein Licht. Und wir sagen Ja dazu. Ja und Amen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in unserem Leben. Und ich bete in dieser Zeit, wo wir uns jetzt ausstrecken zu dir, dass du uns berührst. Eine Berührung von dir verändert unser Leben für die Ewigkeit.